immer. Wirklich frei zur Herrlichkeit. Aber dieser Text steht am Ende oder fast am Ende des Römerbriefes, dem 8. Kapitel. Und meine Verse von heute sind 8, 28 bis 30. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Da steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber auch vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Wer von uns hat nicht schon mal den ersten Teil von Römer 8, 28 über einer schwierigen Situation bekannt? Traust dich gar nicht mehr, dich zu melden, nicht? Weil das so wenige sind. Das macht gar nichts. Und je nach Übersetzung steht da ja, dass mir alles zum Besten dienen oder zum Guten gereichen muss. Selbst wenn es lange dauert, selbst wenn es Hürden gibt, die unüberwindbar scheinen, selbst wenn Gott nicht erhört und wir ihn nicht verstehen, muss uns diese Situation zum Besten dienen. Ich finde das ein super Vers und ich liebe ihn. Und seit vielen, vielen Jahren benutze ich ihn sofort, eine schwierige Situation. Und das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Alles muss mir zum Besten dienen. Wirklich alles. Egal wie schwer, unabhängig davon, wie schmerzhaft und aussichtslos es ist. Weil entweder verändert Gott meine Situation oder mich. So weit, so gut. Und es könnte alles so schön sein, wenn dieser Vers nicht noch weitergehen würde. Wenn ich den bei meinen Newcomern immer vortrage, dann finden die den immer, das sind die, die frisch im Glauben sind, die freuen sich über den ersten Teil, aber dann kommt's den, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und schon ist die Begeisterung sehr erloschen. Weil es soll ja auch denen zum Besten dienen, denen nach seinem Ratschluss berufen sind. Moment mal, könnten wir jetzt sagen, was soll das denn jetzt heißen? Wenn denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann gibt es jetzt gleich diese kalte Dusche hinterher. Erst wow, es wird super sein, es wird dir zum Besten dienen und dann gleich diese Einschränkung. Also mich hat das immer ein bisschen geärgert. Und es ist auch völlig logisch, es ist auch völlig normal, dass wir so schlussfolgern wie unser Gehirn, wie wir gestrickt sind. Wir könnten also sagen, wenn also denjenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, könnten wir sagen, was ist dann mit den anderen? Dann muss es offenbar auch Nichtberufene geben. Dann muss es offenbar auch welche geben, die nicht erwählt sind, die nicht dazugehören dürfen. Die vielleicht von Gott sogar von vornherein verworfen sind. Die sich nicht irgendwann mal entschieden haben, ja zu Jesus zu sagen. Die überhaupt gar keine Chance dazu hatten. Das ist unser logisches Denken. Und diese Schlussfolgerung hat auch das Christentum über viele Jahrhunderte hinweg unter anderem geprägt. Es gibt die Berufenen zum Heil und es gibt die Berufenen zur ewigen Verdammnis. Und diejenigen, die ein bisschen tiefer in der Materie sind, denen fällt natürlich sofort eins ein. Was? Die Lehre der doppelten Prädestination. Prädestination bedeutet auf Latein die Vorherbestimmung. Und die doppelte, die einen sind hierfür bestimmt, die anderen sind dafür bestimmt. Und zwar unabhängig von ihrem Willen und von ihrer Schuld. Also sie geht davon aus, dass im Vorhinein, vorgeburtlich, alles entschieden wurde von Gott. Und dass die sozusagen für die Hölle erwählt sind. Dass sie null Chancen haben, eines Tages Ja zu sagen, sondern sie sind für die ewige Verdammnis berufen. Ich finde das ein starkes Wort. Und ich freue mich so, dass diese Theologie, diese Lehre ganz wenig nur noch zu finden ist heute. Sondern dass es um die Gnadenerwählung geht. Dass wir den freien Willen haben, Ja zur ausgestreckten Hand Gottes zu haben. Insofern glauben wir auch an eine Erwählung, aber die von uns abhängig ist, wo wir frei sagen dürfen, ja, Vater, ich ergreife in Christus deine Hand. Und in dem Sinne sind wir die von ihm Berufenen. Weil er wusste genau, wer sich entscheiden würde und wer nicht. Und alle, die sich für Jesus entscheiden, sind die Berufenen. Weil das aber so ein heikles und auch so wichtiges Thema ist, ist es schön, wenn wir uns noch ein paar Bibelstellen zusammen angucken. Neben dem, dass es sowieso immer gut ist, nie Bibelstellen absolut zu setzen, sondern immer sich den Gesamtkontext anzugucken. Passt das, was ich gerade gelesen habe, zur Gesamtaussage der Bibel? Entspricht das Gottes Wesen? Ist zum Beispiel eine Aussage heilsentscheidend? Oder wie wir manchmal im Korintherbrief finden, da sagt Paulus, hier spricht nicht Gott, sondern das ist meine Meinung. Und das ist ganz wichtig, immer zu gucken, in welchem Zusammenhang finden wir etwas. Beim 2. Petrus 3,9 steht, denn er, also Gott, möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Es ist also Gottes ausdrücklicher Wille, dass alle gerettet werden. Weiter, 1. Timotheus 2,4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir können ja nur aus freiem Willen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn wir sagen ja, wenn wir uns da frei für entscheiden. Aber er lässt jedem Menschen den freien Willen, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, weil ansonsten wäre ja die Hölle leer. Das ist mir jetzt so aufgegangen. Gott würde von seinem Wesen her jeden Einzelnen erretten. Seine Sehnsucht ist, dass jeder die Herrlichkeit mit ihm verbringt, weil er ein Gott der Beziehung ist. Aber er zwingt niemand dazu. Er erwählt also seines Vorherwissens, wie wir uns entscheiden. Und in diesem Sinne sind wir das alle, die wir eines Tages Ja zu Jesus sagen werden oder schon Ja zu Jesus gesagt haben. In seiner Liebe stellt Gott unsere Freiheit, unseren freien Willen über seine Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich finde das toll. Weil Liebe kann nur in Freiheit geschehen. Wenn wir gezwungen werden, ist das keine Liebe. Und nur weil Gott diesen unseren freien Willen akzeptiert hat, konnte ja überhaupt die Sünde in die Welt kommen. Weil Gott respektiert hat, dass die Menschen sich aufgelehnt haben gegen ihn. Dass sie gesagt haben, nein, ich will nicht. Im Hesekiel 18, 23 steht, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Gott wirbt immer wieder, kehr um, komm zu mir, komm nach Hause. Und 2. Korinther 5, 20, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott fordert uns doch nicht auf, wenn das gar nicht möglich für uns wäre, wenn wir gar nicht Ja oder Nein sagen könnten? Denn würde er wahrscheinlich sagen, mach, was du willst, aber ich habe sowieso beschlossen, was mein Plan für dich ist. Leben in Ewigkeit mit ihm oder ohne ihn. Kleine Anmerkung im Sinne der doppelten Prädestination, also Vorherbestimmung, könnte es, wieder mein logisches Denken, auch gar keinen Abfall geben. Weil wenn Gott eines Tages beschlossen hat, Sabine kommt in Himmel, dann könnte sie ja, weil sie gar keinen freien Willen hat, ja gar nicht von Gott abfallen. Ist mein Denken. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich kenne viele Menschen oder einige leider, die sich eines Tages von Gott abgewendet haben, die begonnen haben mit ihm, aber nicht weitergegangen sind. Gott ist unser freier Wille so wichtig. Und er sagt, sag Ja zu mir. Greife in meine Hand hinein. Was steht denn da sonst noch? Im Vers 29 steht, dass wir sogar auch noch Anteil haben an seinem Wesen und an seiner Gestalt. Wir sind also nicht nur dazu erwählt, ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben, was ich schon mal super toll finde, sondern wir sind sogar in seine Familie hineingeboren. Automatisch ab dem Tag, wo wir Ja zu ihm gesagt haben, gehören wir dazu. Nicht ein bisschen, nicht so am Katzentisch, den ich früher nie mochte. Katzentisch, das ist der Tisch, wenn es viel Besuch gibt, wenn der große Tisch nicht mehr reicht, kommen die Kinder an den Katzentisch. Der war immer irgendwo für mich fast außerhalb. Nein, wir gehören von Anfang an dazu. Und wir haben keinen Stiefvater wie bei Aschenputtel, wo die Stiefmutter sogar noch ihre eigenen Töchter bevorzugt hat und Aschenputtel sogar noch ihr Erbe vorenthalten hat. Nein, wir gehören vollkommen ab dem ersten Tag dazu, uneingeschränkt. Wir hatten schon mehrfach gesagt, dass unser Onkel in Guatemala im April gestorben ist. Und er hat eine Tochter hinterlassen, die nicht alleine leben kann, weil sie einige Einschränkungen hat. Also mussten wir eine 24-Stunden-Pflege für sie organisieren. Und in Guatemala, wie in vielen anderen Ländern, ist es üblich, dass alle Angestellten nicht mit am Tisch sitzen, sondern irgendwo in der Küche, im Stehen, auf dem Hocker oder irgendwo essen. Und diese Pflegerin, die wir angestellt hatten, die saß, ich konnte das kaum mit angucken, so an einem, so schräg an so einem Unterschrank, die Beine so dazwischen, na, die Unterschrank sind da ja Türen, und aß da irgendwie so schnell was mehr oder weniger im Stehen. Aber als klar war, wir würden jetzt bald fahren, konnten wir sie irgendwann überreden, sich zu uns an den Tisch zu setzen. Für sie war das so abstrus, dass sie zu uns an den Tisch kommt, dass wir sie wollte einfach nicht. Wir haben sie mehr oder weniger gezwungen, aber wir haben gesagt, wenn wir weg sind, muss unsere Cousine klar wissen, dass du die Verantwortliche bist, weil sie die Verantwortung nicht übernehmen kann. Und dann kam sie irgendwann als Letzte, aß schweigend und stand sofort wieder auf. Wo man merkte, Wohlfühlen ist was anderes. Und das erinnert mich so sehr, wie wir uns manchmal fühlen. Bin ich wirklich geliebt? Bin ich wirklich angenommen? Nur weil es mich gibt, weil ich so bin, wie ich bin. Oder muss ich mich erst hochdienen? Muss ich erst was Tolles für Gott tun? Und ich glaube, dass das, jedenfalls konnte ich da ganz viel mit anfangen. Und auch wenn das nicht wahr ist, fühlen wir uns ja manchmal, sind wir erfolgreich genug, gut genug, wertvoll genug, liebenswert genug? Da ist ja die Liste lang, was man sich alles sagen will. Und trotzdem, es ist nicht die Wahrheit. Und ich finde, das beruhigt total. Egal, wie ich mich fühle und wie auch vielleicht andere sagen, du bist immer so Ich war immer zu impulsiv, zu insistent und was noch alles. Ich habe immer viel zu viele Fragen gestellt. Aber egal, was andere über mir gesagt haben, die Wahrheit ist, ich bin geliebt. Ich gehöre dazu. Und was eben auch toll ist, wir haben in Christus den Bruder, der alles uns vorgemacht hat und den Weg frei gemacht hat. Ich bin die jüngste Schwester von dreien und da war es manchmal bequem, es hatte auch Nachteile, aber der eine Vorteil war, dass meine Schwestern und vorzugsweise meine älteste Schwester schon Dinge vorgeboxt haben und wo ich einfach automatisch mit reingehen konnte, dass wir nach dem Abitur ein Jahr frei haben und weiß was ich, viel zu früh finde ich im Nachhinein nicht mehr eine Uhrzeit hatten, um nach Hause zu kommen. Aber es war schön bequem damals. Und so hat Jesus auch für uns den Weg frei gemacht. Er hat für uns auch Dinge erkämpft, überwunden und gibt uns Anteil an diesem Sieg, den er für uns eben auch errungen hat. Und deshalb gelten diese ganzen Wesensmerkmale, die Jesus ausmachen, auch uns. Alles. Alles, was ihn ausmacht. Überleg einen kurzen Augenblick. Gibt es irgendein Wesensmerkmal, das du von Jesus kennst, was du an dir noch nie entdeckt hast? Oder mal zu Fest- und Feiertagen entdeckt hast, aber dann wieder verschwunden ist? Überleg einen Augenblick. Egal, was dir jetzt eingefallen ist, aber dieses Merkmal lebt in dir, weil du Teil der Familie bist, weil das zu deiner Familienidentität, zur Familien-DNA dazugehört. Und vielleicht ermutigt dich das, dir das immer wieder bewusst zu machen, gerade das, was du am meisten dir wünschen würdest, dass du genau sagst, und ich danke dir, dass das in mir lebt. Nicht, weil ich mir Mühe gegeben habe, sondern weil das zu meiner Identität, zu meiner Familie dazugehört. Ich finde, dass das eine ganz starke Entlastung bringt von dem, was ich mir alles Mühe geben muss. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss irgendwie anders werden. Vor allen Dingen anders. Wie, war mir auch nicht immer so klar. Und natürlich darf ich mich noch weiter verändern. Halleluja. Aber ich muss nicht ganz anders werden, sondern ich kann mich nicht von meiner Identität her, sondern von meinem Verhalten her ändern oder von meinem Denken her. Und wir können uns danach ausstrecken, dass dieses Merkmal, was wir bislang noch nicht gesehen haben, was bislang ja noch in uns lebt, in uns schlummert, aber noch nicht zum Vorschein kam, dass das immer mehr sichtbar wird. Ob das Kühnheit ist, Unbefangenheit ist, Liebe, Güte. All das, was Jesu Merkmal ist und seinem Wesen entspricht. Die Predigt ist ja überschrieben mit wirklich frei zur Herrlichkeit. Und somit endet der 30. Vers. Wir sind also nicht nur vorausbestimmt, gerecht gemacht, gehören zur Familie Gottes, wir sind sogar auch noch verherrlicht. In meiner Jerusalemer Bibel, das ist die kommentierte Einheitsübersetzung, sind diese drei Verse mit Gottes Heilsplan überschrieben. Und wir haben ja schon anfangs besprochen, dass der Beginn von Vers 28 sich nicht nur auf das Konkrete, auf das Naheliegende beschränkt, sondern das große Ganze meint, den kompletten, den vollkommenen Zusammenhang. Nämlich auf das Heilsgeschehen. Sonst würde da ja nicht stehen, Gottes Heilsplan. Eigentlich müsste das heißen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, zum Guten gereichen, ja, aber vor allem zum ewigen Heil dienen müssen. Alle Dinge müssen uns zum ewigen Heil dienen. Ehrlich, im Alltag denke ich meistens nicht daran. Ich denke von hier bis da, wenn ich ein Problem habe, denke ich, Gott, regel das. Aber der Vers ist noch viel größer, er ist noch viel großartiger. Diese Dinge müssen mir zum Besten dienen. Die müssen bis in die Ewigkeit hineinreichen. Und das finde ich so toll, das eröffnet uns noch eine ganz andere Perspektive. Und dafür ist ja die Predigtreihe gut, dass wir stärker in Texte reingehen können. Was ist das für eine Perspektive? Eine ewige, von Gott her. Er sagt, ich, Mann, wie kriege ich Alex jetzt von hier bis zur Ewigkeit? Nein, für ihn ist klar, wenn er sich entschieden hat, sieht er ihn herrlich, sieht er ihn verherrlicht. Von der Ewigkeit her. Was ist das überhaupt, Herrlichkeit? Was bedeutet das, verherrlicht zu sein? Und ich habe das Gefühl, als wenn dafür unsere Worte gar nicht ausreichen. Das ist ein Ausdruck, der was Übernatürliches beschreibt, wo wir das nur umschreiben können. Wir können sagen, ja, das hat Gottes Herrlichkeit, das hat was mit seiner Größe zu tun, mit seiner Majestät, mit seiner Schönheit. Mit all dem, was wir nicht haben. Also wir haben keine Majestät, wir sind nicht Gott. Und solange wir in der Welt leben und selbst, obwohl der Heilige Geist durch den Glauben in uns lebt und er uns ja Stück für Stück Offenbarung gibt, werden wir immer nur ein kleines Stück erkennen. Wie im 1. Korinther 13 steht, dass wir jetzt noch stückweise erkennen, aber erst dann werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind von Gott. Stückwerk. Manchmal haben wir ja das Gefühl, wir haben es verstanden. Und das sind wunderbare Augenblicke. Aber bis zum nächsten Mal. Wir müssen einfach immer wieder sagen, wir sind Menschen und Gott ist Gott. Er kennt den großen Plan. Er hat die Übersicht und er sieht uns von der Ewigkeit her und weiß genau, wie das aussieht, wenn wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, dass wir schon zulegen könnten in dem Sinne, dass wir mehr und mehr verstehen, wie groß Gottes Plan ist. Er muss uns da nicht reinschieben, hinschieben. Sondern in aller Freiheit hat er Ja zu jedem gesagt, der oder die Ja zu ihm sagt. Und ich finde das so gnädig von Gott, dass auch wenn unsere Erkenntnis Stückwerk ist, er dennoch uns immer wieder so kleine Einblicke gibt, dass wir so wunderbare, so heilige Momente erhaschen. Vielleicht Einblicke in Thronraum oder ein Engel sehen oder im Lobpreis oder im Gebet. Je nachdem, wie Gott sich dir offenbart oder im Traum. Aber er will sich zeigen und er will sagen, bleib nicht auf diesem Natürlichen, auf der Erde, sondern auf der Erde und im Himmel. Und ich glaube, erst dann werden wir wirklich widersteht, erkennen, wie wir erkannt worden sind. Erst dann werden wir seine Größe nicht nur erahnen, jetzt erahnen wir sie, aber dann werden wir ihn vollkommen erkennen. Das Tolle ist, wir dürfen uns jetzt schon darauf ausrichten, den Blick heben. nicht nur runter, sondern den Blick aufheben. Und das ist auch ein Vers, den ich so liebe. 2. Korinther 3, 17. Jetzt aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir selbst werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, Gott tut etwas, wofür ich noch nicht mal einen Ausdruck habe, wo ich noch nicht mal hindenken kann. Wie? Indem ich ihn angucke. Indem ich nicht versuche zu verstehen, sondern dass ich sage, ich vertraue dir. Das, was du vorgemacht hast, Jesus, das gehört mir. Und du hast den Weg frei gemacht in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Weil da steht, wir sind bereits verherrlicht. Nicht in Ewigkeit werden wir eines Tages verherrlicht sein, sondern wir sind es bereits. Ich finde das wirklich zu wunderbar und zu erstaunlich und kaum verständlich. Aber Gott sieht uns von der Ewigkeit her. Wir sind also vorausbestimmt, berufen, gerecht gemacht und wirklich frei zur Herrlichkeit. Ich finde, das sind echte Aussichten. In dem Sinne können wir wirklich sagen, das Beste liegt noch vor uns. Und lass uns aber hier auf der Erde uns schon ein Stück ausstrecken, danach ausstrecken, mehr von dieser Herrlichkeit hier auf der Erde zu erfahren, auch wenn das Beste noch vor uns liegt. Amen.